El Buen Vivir von der Magie des Wandels. Gespräche unter Frauen über ein gutes Leben und die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Zum Zuhören laden ein Miriam Schauer und Madeleine Porro.
Hola
und hallo.
Muy bienvenidas, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr euch dazugeschaltet habt.
Ich bin Miriam, Kulturwissenschaftlerin und eng verbunden mit dem Land Chile.
Ich bin Madeleine, Change Agent, Motivatorin und Bildungspartnerin für nachhaltige Entwicklung. Meine zweite Heimat ist Kuba. Für unser Gespräch heute haben wir eingeladen Sandra Rodriguez Ribalta aus Kuba, Valeria León Delgado aus Chile, Nuria Costa Leonardo aus Mexiko und die Spanierin Esther González Cid, die lange in Chile gelebt hat.
Hola a todos, soy Sandra Rodríguez Ribalta, coordinadora del proyecto Ando Reforestando en La Habana, Cuba. Les voy a compartir mis saberes sobre la filosofía del buen vivir.
Hola, mi nombre es Valeria, vivo en América del Sur, en la ciudad de Valparaíso, ubicada en Chile.
Hola a todas, a todos. Yo soy Nuria Costa Leonardo, vivo en México. Quiero compartir con ustedes mis experiencias en lo que considero fundamental para el buen vivir.
Me llamo Esther González Cid, soy originaria de España, actualmente vivo aquí, aunque entre el 2012 y el 2015 estuve viviendo pues largas temporadas en Chile, en una comunidad allí.
Vertiefende Infos zu Miriam und mir und zu unseren Gesprächspartnerinnen, aber auch zum Thema unserer Sendung und zu der Arbeit des Vereins, der sie finanziert hat, findet ihr in den Shownotes, also den Begleitinformationen hier, und auf der Webseite von El Pan Alegre, das fröhliche Brot. Jetzt allerdings erstmal zu euch, unseren ZuhörerInnen. Lasst uns mit einem Gedankensprung beginnen. Einem Gedankensprung hinein in euer persönliches, gutes Leben. Seid ihr soweit? Dann los. Stellt euch vor, es ist der erste Tag in eurem neuen, guten Leben. Ihr habt eine stabile finanzielle Grundlage, die alle Kosten für euren Lebensunterhalt abdeckt. So könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und habt jetzt Zeit, euch folgende Fragen zu stellen. Was gehört für mich alles zu einem guten Leben? Wo möchte ich leben? In einer Stadt oder auf dem Land oder ganz woanders? Welche Bedeutung hat die Gemeinschaft in meinem guten Leben? Würde ich dann alleine leben oder mit anderen zusammen? Vielleicht auch mit mehreren Generationen? Welche Bedeutung hat jetzt die Natur für mich? Der Boden, das Wasser, die Luft? Was gibt es zu essen? Woher kommen dafür die Zutaten, das Gemüse, das Obst und alles andere? Was trinke ich und woher kommt das? Wie strukturiere ich meinen Tag? Mit wem möchte ich mir am liebsten die Fürsorge, Familien- und Hausarbeit teilen? Habe ich noch eine Erwerbsarbeit in meinen Tag eingebettet, die mir zusätzliche Einnahmen ermöglicht? Wenn ja, was würde ich dann am liebsten machen? Was mache ich in meiner Freizeit? Wofür kann ich mich jetzt endlich engagieren, wo mein Lebensunterhalt abgesichert ist? Womit kann ich mich jetzt endlich beschäftigen, wofür früher nie Zeit war? Wenn ihr dann alle Elemente eures persönlichen guten Lebens gestaltet habt, wie fühlt sich das an? Ja, und ist das jetzt alles schon gleichbedeutend mit dem alten indigenen Konzept des Buen Vivir? Lasst uns hören, wie dieses Konzept definiert ist und welche Kriterien unsere Gesprächspartnerinnen mit dem guten Leben verbinden.
Das Buen Vivir, übersetzt gutes Leben, heißt ursprünglich in der Sprache Quechua Suma Causai und beschreibt eine Weltanschauung indigener Völker Lateinamerikas. In dieser Weltanschauung stehen ein würdiges soziales Zusammenleben in Gemeinschaft und eine respektvolle Beziehung der Menschen zur Natur im Mittelpunkt, mit der Natur als eigenem Rechtssubjekt. Damit unterscheidet sich dieser Begriff des guten Lebens stark von dem Wohlstandsdenken, wie es in der westlichen Welt verankert wurde. Es ist wichtig zu wissen, dass das Buen Vivir aus der Kraft des Widerstandes der indigenen Völker gegen die Unterdrückung durch den Kolonialismus stammt und bis zum heutigen Tag als Vision Dekolonialisierungsprozesse bereichert. Suma Causai bietet dabei eine Alternative zum etablierten Konzept gesellschaftlicher Entwicklung. Es ist ein Konzept in Konstruktion, ein Prozess, der offen ist und zur Mitgestaltung anregt. Die Länder Ecuador und Bolivien haben das Konzept des Buen Vivir bereits in ihren Verfassungen verankert.
Das Konzept des Buen Vivir stammt eigentlich von den indigenen Gemeinschaften ab, mit all dem Wissen ihrer Vorfahren, über den Kontakt mit der Natur und den Respekt vor ihr und über das Verständnis, dass wir ein Teil von ihr sind und es uns gut geht, wenn wir in Harmonie mit ihr leben. Ich bin mit diesem Konzept groß geworden, auch wenn ich keiner indigenen Community entstamme. Aber es ist als feste Überzeugung in mir verankert, nicht als theoretisches Konzept, das ich mir erarbeiten muss. Das hängt damit zusammen, dass ich in eine Familie von katalanischen ImmigrantInnen hineingeboren wurde. Und insbesondere mein Vater hat mir schon als Kind seine festen Werte vermittelt, seinen Respekt vor dem Leben und seinen Glauben an eine bessere Welt. Ich bin im zweiten Exil meiner Eltern in Guatemala geboren, und zwar auf einer Finca, einem bäuerlichen Gut. So bin ich schon mit vielen Aspekten des Buen Vivir aufgewachsen. Warum? Nun, für mich ist das Buen Vivir durch ein paar klare Kriterien gekennzeichnet. Zuerst einmal Freiheit, dann Vertrauen, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen darin, dass du in einer Welt lebst, die dich umarmt, die für dich sorgt und dass du auch korrespondierend für sie sorgst, dass du in einem engen Bezug zu dem Ort stehst, an dem du lebst und zu den Menschen dort. Ein weiteres Element ist Freude, die tiefe Freude über das Empfangen, die Dankbarkeit, Teil einer solchen Welt zu sein, das Staunen über alles, was dich umgibt und die Bewunderung dafür und für das, was du bist.
Das Buen Vivir ist ein Konzept, welches viele Konzepte in sich vereint, denn es stammt aus den verschiedenen Arten, das Leben in Verbindung mit der Nyuke Mapu, so nennen die Mapuche die Mutter Erde, zu verstehen. Aus den verschiedenen Kulturen Lateinamerikas existieren uraltes Wissen und Erkenntnisse darüber, wie man harmonisch und im Gleichgewicht mit dem Ganzen lebt. Wohl überlegt eine Vielfalt an Wissen außerhalb der rationalen westlichen Wissenschaft, die wir heutzutage kennen.
Especialmente a mí me conmueven y me han conmovido muchísimo este concepto.
Mich bewegt dieses Konzept des Buen Vivir besonders und all das, was es uns Menschen vorschlägt. Denn auf dieser Grundlage habe ich in den letzten 10 Jahren gearbeitet, im Rahmen meiner Stadtteilarbeit. Über die einzelnen Aspekte des Konzepts hinaus war es für mich außerdem die Brücke dafür, wie man die Kriterien des guten Lebens besser in den Alltag der Menschen integrieren kann. Damit sie sich wohlfühlen, in einem harmonischen Zusammenleben und verstehen, dass sie jeden Tag etwas tun können und müssen, um ein gutes Leben nicht nur für sich selbst, sondern auch für die nächsten Generationen zu vermitteln.
Thank you.
que viajé y estoy viviendo temporadas.
Allerdings spürte ich die Energie der Erde auf heftige Art erst, als ich auf Reisen war und einige Zeit in einer Gemeinschaft in Chile lebte. Es mit der Realität dieser Erfahrung aufzunehmen, war viel und es hat mich stark in meiner späteren Entwicklung geprägt. Ich habe also erst zu diesem Zeitpunkt angefangen, nach einer Art Struktur von Erkenntnissen und Wissen zu suchen, wie es das Buen Vivir als eine Art soziokultureller und kultureller Vorschlag erfüllt. Ich vermute, es ist typisch westlich, nicht damit zu rechnen, dass es längst ein Konzept bestehend aus hochentwickelten Ideen auf der Basis indigenen Wissens gibt. Aber es ist nie zu spät, unsere westliche Ignoranz und Hochmütigkeit aufzudecken, stimmt's? Ich möchte hier nochmal Bezug auf den Begriff westliche Überheblichkeit nehmen, den Esther verwendet. Das ist natürlich ein sehr starker Begriff. Ich kann aber ihre Kritik an der westlichen Überheblichkeit sehr gut nachvollziehen und denke, dass sie damit meint, dass wir im Westen, beispielsweise in Europa, immer davon ausgehen, dass wir höher entwickelt sind und auch besser entwickelt sind. Und dass das dann auch richtig und erstrebenswert für alle ist. Das hat für mich auch was mit kolonialistischem Gedankengut zu tun. Dieses Denken, dass der Westen besser funktioniert, besser entwickelt ist und es auch überall anders so sein soll, das ist eine starke Form von Machtausübung. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass diese Form der Machtausübung einfach immer noch ständig weiter betrieben wird. Und es beschäftigt mich oft, wann wir uns endlich fragen, wie können wir die bestehenden Machtverhältnisse auf der Erde verändern und auflösen? Welche Form der Entwicklung ist eigentlich erstrebenswert? Und wie könnten sich die verschiedenen Regionen der Erde gegenseitig und auf Augenhöhe bereichern?
Die Erde in Mittel- und Südamerika sendet eine ganz eigene Energie aus, die vor allem uns EuropäerInnen, ähnlich wie Esther es beschreibt, immer wieder besonders berührt. Vielleicht ist das auch geologisch bedingt? Vielleicht hängt das auch mit der immensen Vielfalt unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zusammen und den entsprechenden vielfältigen Blickwinkeln auf die Welt? Vielleicht speist sich diese kraftvolle Energie aber auch aus der langen kolonialen Erfahrung, aus den vielen tiefen Wunden, die damals geschlagen wurden, und aus dem unbändigen Widerstandsgeist, der die Menschen dort immer wieder zu Freiheitskämpfen getrieben hat und der heute in der Gestalt der vielen Indigenen und anderen AktivistInnen für die Umwelt, für Frauenrechte, für eine andere Ökonomie Frauen und Männer weltweit inspiriert? Woran merkst du das, dass ein Ort eine besondere Energie hat? Es ist ja nicht alleine damit erklärt, dass eben andere Länder auch andere Sitten haben, du dort also einfach andere Umgebungen und andere Lebensweisen findest. Für mich ist ein Ort mit besonderer Energie einer, der mich verändert, einer, der Denkmuster in mir in Bewegung bringt, der mich gewohnte Begriffe und Kategorien hinterfragen lässt, wie zum Beispiel Armut, Reichtum, Zeit und Gemeinschaft. Einer, an dem Zeitungsmeldungen plötzlich unmittelbare Wirklichkeit sind, wie zum Beispiel, als ich eines Tages in Belize mit dem Bus unterwegs war und auf der Gegenfahrbahn eine endlose Kette von hochaufbeladenen Holztransportern aus den Wäldern in Richtung Hafen an uns vorbeifuhr. Einen richtigen Schock habe ich aber in einem anderen Moment bekommen, nämlich als ich von meinem ersten längeren Aufenthalt in Kuba wieder nach Europa zurückkam. Ich war von Havanna aus Richtung Berlin losgeflogen und musste für eine Nachtstation in Madrid machen. Alle meine Sinne hatten sich über die Wochen vorher an ein entschleunigtes und bescheideneres Leben und an ein Stadtbild im Zentrum gewöhnt, in dem keines der sonst so oft präsenten Zeichen kapitalistischer Wirtschaftssysteme vorhanden war. Es gab also keine kommerzielle Werbung irgendwelcher Art im öffentlichen Raum. Keine individuellen Ladengeschäfte, keine bunte Produktevielfalt in Schaufenstern und so weiter. Und es war mir zum Beispiel auch ganz selbstverständlich geworden, dass es viel weniger Autoverkehr gab als irgendwo sonst in einer Hauptstadt und dass die Straßenränder absolut frei waren von geparkten Autos. Wie wohltuend ich diese Art der Entschleunigung empfunden hatte, wurde mir erst schlagartig klar, als ich nun 9 Stunden nach dem Abflug aus Havanna mitten im Zentrum von Madrid stand und eine Architektur sah, die der in Havanna so ähnlich ist, aber hier die Fassaden gespickt mit Leuchtreklamen und Werbeplakaten, mit bunten, kleinen und großen Geschäften überall und einem Überfluss an Waren aller Art und mit einem Straßenbild voller Autos, Verkehrsstaus und vollgeparkter Straßenränder. Das war ein extremer Kontrast für mich. Ich weiß noch wie gestern, wie völlig unerwartet und heftig mich dieses konstante Reizegewitter von Konsumangeboten und Kaufaufforderungen getroffen hat. Wie betäubt habe ich damals die Gutscheine für einen Besuch im Prado und für ein Essen abgearbeitet und dann bin ich zurückgerannt in mein Hotelzimmer und sofort in Tränen ausgebrochen. Ich fühlte mich komplett überfordert, konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen und wollte schnurstracks mit dem nächsten Flieger wieder zurück nach Havanna. War das hier wirklich das normale, das gute Leben?
Wir leben momentan in schwierigen Zeiten, in denen das Gleichgewicht des Lebens stark beschädigt wurde. In einigen Fällen ist der verursachte Schaden unwiderruflich. Die Gewalt, die einige Gebiete durch Zerstörung und Ausbeutung erleiden, hat ihren Ursprung in der westlichen Vorstellung von Entwicklung, verankert in kolonialistischen Ideen, die indigene Weltanschauungen im gesamten Gebiet der Abya-Yala unsichtbar gemacht haben. Die kolonialistischen Ideen spiegeln sich auch heute noch im Kapitalismus und dem Patriarchat wider, die ebenso unsere Lebensweise dominieren. Das hat seinen Ursprung in der Art und Weise, wie wir im Moment mit der Erde und der Luft, dem Wasser und anderen Menschen in Verbindung stehen. Jedes Mal, wenn ein Fluss verseucht wird oder Gletscher zur Gewinnung der Mineralien im Gestein zerstört werden, entstehen Folgen für die Gesundheit der Menschen. Das bedeutet es, wenn man den Körper als unseren wichtigsten Raum betrachtet. Und aus der Perspektive des Buen Vivir sind wir eingeladen, die aktuellen Lebensstile unter der Infragestellung der modernen und kolonialen Rationalität zu überdenken. Denn diese hat uns dazu verführt, auf bequeme Art und Weise zu leben, umgeben von technischen und audiovisuellen Stimuli, Güter anhäufend und unermüdlich arbeitend, um Geld zu erwirtschaften, aber ohne zu wissen, wie die Vögel heißen, die dort leben, wo du lebst, die sich an deinem Fenster niederlassen, und ohne zu wissen, wie man etwas aus der Erde erntet.
Ich lebe heute noch in ländlichen Gemeinden und erlebe deshalb auch den tiefen Schmerz ihrer Zerstörung. Die Werbeanzeigen von Coca-Cola oder von Biersorten sind die äußeren Zeichen eines Individualismus und des Bruchs mit der ehemals verbindenden Vision des Buen Vivir. Wir leben hier in Mexiko unter dem großen Einfluss der USA und haben viele Immigrantinnen, die dort arbeiten oder die Illusion haben, dort viel Geld zu verdienen. Sie haben die Verbundenheit mit ihrer Gemeinde verloren und die Perspektive eines Buen Vivir in ihrer Ursprungsgemeinschaft. Das Thema Geld ist ein wichtiger Aspekt.
Man spricht von Trockenheit, weil der Wassermangel in Zeit und Raum permanent bestehen bleibt. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Auf der einen Seite haben der Rückgang von Niederschlägen und das Schmelzen von Eis, provoziert durch den Klimawandel, die Vorkommen an Wasser in Flüssen beeinträchtigt. Und auf der anderen Seite finden im gesamten Tal des Flusses Aconcagua extraktive Prozesse statt, die das Gebiet von der Cordillera bis zum Meer verwüstet haben. darunter Bergbau, in Monokultur angebaute Avocados und Zitrusfrüchte, die Expansion der Immobilienindustrie, der Bau von Autobahnen und Hochspannungsmasten und die Installation von komplexen Industrien, wie beispielsweise im Fall der Kommune Puchuncavi, die auch zu den sogenannten Zonen des Opfers gehört. Das sind ganz eindeutige Beispiele für menschliches Handeln und das sich nicht verbinden mit der Natur, um all diese Aktivitäten und Extraktionen durchführen zu können.
Y estas extracciones.
An dieser Stelle weichen Miri und ich bewusst für ein paar Minuten von unserem Gesprächskonzept ab. Wir wollen nämlich einen Hinweis Valerias von eben aufgreifen, der beispielhaft für die globalen Zusammenhänge und Dilemmata steht, mit denen sich ein gutes Leben unter Nachhaltigkeitskriterien auseinandersetzen muss. Der forcierte Aufstieg der Avocado zum kulinarischen Liebling der EuropäerInnen, häufig gerade im Rahmen einer vegetarischen Ernährung, und der mit ihrer steigenden Nachfrage verbundene Anbau auf Großplantagen, in Monokultur, die der Bevölkerung das Trinkwasser entziehen. In den nächsten 2,5 Minuten teilen wir deshalb mit euch einige Audioausschnitte aus einem Dokumentarfilm des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders Phoenix von 2018. Vorab schon mal 3 grundsätzliche Infos rund um die Auswirkungen des Avocado-Booms.
Für 1 Kilogramm Avocados, also je nach Größe 1 bis 6 Stück, werden bis zu 1000 Liter Wasser gebraucht, rund 8-mal mehr als für Kartoffeln. In den besseren Hanglagen reifen die Avocados schneller und werden größer. Für den Anbau dort wird Grundwasser aus bis zu 120 Metern Tiefe hochgepumpt. KritikerInnen sagen dazu: Das Wasser, das in Chile fehlt, wird in Form von Avocados nach Europa verschifft. Und das übrigens in speziellen Kühlcontainern, denn die KundInnen sind es gewohnt, Avocados essfertig in den Auslagen zu finden. Die grünen, unreifen Avocados müssen deshalb in riesigen Kühlkammern reifen. Feuchtigkeit und Hitze werden simuliert. Das verschlechtert die Ökobilanz zusätzlich.
Die Avocado. Ein Superstar in globalen Gourmet-Tempeln und in sozialen Medien, hip und begehrt. Die Avocado ist eine sehr vielfältige Frucht. Gleichzeitig steht sie für gesunde Ernährung, für eine neue kulinarische Schule. Was bedeutet der Avocado-Boom für die Menschen in den Anbauregionen? Welchen Preis zahlen sie für die globale Nachfrage nach dem Superfood? Wenn allen klar wäre, dass Chilenen ohne Wasser leben müssen, wegen der Avocados, dann müsste Europa aufhören, Avocados zu importieren. Avocado-Burger, Salate, Toasts. Gerichte, entworfen von Designern. Für eine Zielgruppe, die weiß, was sie will. Wir ernähren uns bewusst und wissen, dass sie sehr gesund sind. Sie hat gesunde Fette, gut für mich. Die Idee kam holländischen Marketing-Experten, die eine Geschäftsidee suchten. Wir wollten keinen weiteren Burgerladen aufmachen, sondern ein ungewöhnliches Restaurant. Was gab es bis dato noch nicht? Klar, Avocado, mit der kannst du alles machen. Ein Ende des Booms? Eher nicht. Wir haben eine Franchise-Strategie entwickelt, einen Investor gefunden und arbeiten hart. 150 Menschen weltweit haben Interesse, ein solches Restaurant bei sich aufzumachen. In den nächsten Monaten kommen die ersten. Vor dem Avocado-Boom, sagt Rodrigo, habe es genug Wasser für alle gegeben. Dann erst seien die Großplantagen entstanden und mit ihnen der Wassermangel. Wenn ein Fluss austrocknet, geht das gesamte Ökosystem kaputt. Ohne Verdunstung entstehen keine Wolken mehr und es regnet noch seltener. Der Wasserkreislauf wurde gestört durch die großen Avocado-Exporteure. Den Schaden am Ökosystem kann man nicht mehr rückgängig machen. Vorbei die Zeiten, in denen Kleinbauern Bohnen, Mais und Kartoffeln anbauten. Überall Avocado-Monokultur.
A
Man muss sehr vorsichtig sein auf dem Weg, denn es gibt Gesellschaften, deren Regierende zwar nicht gerade das Konzept des Buen Vivir verkünden, aber doch die dahinterstehenden ethischen Ziele. In der Praxis jedoch folgen keine adäquaten Schritte. Vielleicht sprechen Sie von Entwicklung, aber die Art von Entwicklung, an die Sie dabei denken, ist nicht nachhaltig. Sie werden die Notwendigkeit betonen, dass die Dinge sich verbessern, dass die Menschen eine bessere Lebensqualität haben, dass die Wohnungen und die Dienstleistungen sich verbessern. Aber was sie wirklich tun, ist ein Raubbau an den natürlichen Ressourcen, zum Wohle einiger weniger und zum Nachteil der Mehrheit der Bevölkerung. Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass alle Gesellschaften wissen, was das Konzept des Buen Vivir im täglichen Leben bedeutet. Und es ist unsere Aufgabe, die wir im Bereich nachhaltiger Entwicklung aktiv sind, dieses Wissen zu vermitteln, wohin wir gelangen müssen und wo wir uns bremsen müssen, damit wir keinen Irrwegen Tür und Tor öffnen, die Ausbeutung und Egoismus mit Formulierungen verkleiden, die denen des Buen Vivir ähneln.
Es gibt sozialpolitische Ansätze, die unterstützen, dass es eine stark gestrickte und interessante Gemeinschaft in den Städten und Dörfern gibt. Aber sie bleiben immer innerhalb eines Rahmens, in dem der aktuelle Lebensstil bloß nicht allzu sehr in Frage gestellt wird, nicht wahr? Innerhalb eines Rahmens, in dem die Ausbeutung des Planeten und der Natur und der sekundäre Nutzen bloß nicht beeinträchtigt werden, sondern in dem die Struktur des Lebens in einer Gesellschaft aufrechterhalten werden soll, die geprägt von Ungleichheiten auf verschiedenen Niveaus und einer ständigen Steigerung von Individualität, Isolation und Angst vor dem Fremden ist, was auch immer es sei. Und besonders in diesem Moment der Pandemie, die wir erleben, wobei ich glaube, dass wir das bereits schon vorher erlebt haben.
Die Gruppe, die am stärksten von den Folgen der Umweltkatastrophen betroffen sind, sind vorwiegend wir Frauen und ebenso Kinder aus den Regionen. Wenn wir unseren Körper als unseren wichtigsten Raum wahrnehmen, hilft uns das auf eine gewisse Art und Weise dabei, die Schmerzen, die sich in ihm ausdrücken, zu verstehen und die Parallele zur Natur zu sehen, so wie es das Buen Vivir vorschlägt. Wir sind alle Teil des Ganzen, von einem gemeinsamen Ganzen.
Ich muss ganz viel dran denken an den Punkt, den Valeria angesprochen hat, die einen Vergleich zieht zwischen unserem Körper und vor allem dem Körper der Frau, weil Frauen zu den stark betroffenen Personen von Auswirkungen beispielsweise des Klimawandels gehören. Also sie zieht eine Verbindung dazwischen, wie wir unseren Körper betrachten können und hat dafür einen Begriff so in die Richtung von, das ist unser primärer Raum, in dem wir leben, ist der Körper und schafft diese Verbindung, um besser zu erklären, was Zerstörung mit der Natur oder an der Natur bedeutet. Wenn wir sie nämlich am eigenen Körper spüren, dann können wir uns viel besser hineinversetzen. Und ich muss ganz viel daran denken, was der weibliche Körper eigentlich für ein Schlachtfeld ist. Das ist was, was mich sehr wütend macht. Also nur um einige Aspekte anzusprechen, denke ich da um die Schönheitsindustrie oder um Schönheitsideale. Ich denke dran, wie Kämpfe zum Thema Mutterschaft am Körper ausgefochten werden. Und ja, wenn ich mir dann angucke, diese extreme Parallelität zwischen dem Körper von Frauen, der dem Patriarchat maßlos ausgesetzt ist, und der Umwelt, die der Zerstörung ausgesetzt sind, dann wird mir diese Verbindung, die Valeria beschreibt, sehr bewusst.
Ein sehr starkes Bild, das Schlachtfeld. Warum aber die Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit dem weiblichen Körper und der Natur mehr als berechtigt ist, beleuchten schon seit vielen Jahren die sozialen und politischen Bewegungen und Philosophien des Ökofeminismus. Und auch er liefert wesentliche Erkenntnisse für die Entwicklung des Buen Vivir. Hier können wir zwar nicht ausführlicher auf ihn eingehen, aber wir haben einen kurzen Überblick zu seiner Entstehung und Bedeutung in dem Videomagazin Kreatur gefunden, das unter dem Dach des öffentlich-rechtlichen deutsch-französischen Kultursenders Arte produziert wurde. Nachfolgend der Auszug aus der Sendung.
Das Wort Ökofeminismus benutzt in Frankreich 1974 erstmals die feministische Autorin Françoise Dobon in ihrem Essay »Feminismus oder Tod«. Der Titel ist eine Anspielung auf »Utopie oder Tod« des ersten grünen Präsidentschaftskandidaten. 2 Jahre vorher war der Bericht des Club of Rome erschienen, in der Forscher erstmals die Grenzen des Wachstums und der Bevölkerungsexplosion mit Ausblick auf 2020 bis 2030 aufzeigten. In diesem Kontext entwickelt Françoise Dobon das Konzept des Ökofeminismus und stellt einen Zusammenhang her zwischen der Ausbeutung der Erde und der Unterdrückung der Frau. Trotz Françoise Dobons Kreativität setzt sich der Ökofeminismus in Frankreich nicht durch, anderswo hingegen schon. In den USA und Großbritannien mit den pazifistischen AKW-Gegnerinnen von Women for Life on Earth, in Kenia mit Wangari Maathai's Green Belt Movement oder in Japan, wo Frauen nach Naturkatastrophen immer an vorderster Front stehen. Aber auch in Ecuador, Spanien, Australien und in Indien mit dem Protest der Chipko-Frauen gegen die Rodung der Wälder. Unterstützt wurden diese besonders von der indischen Aktivistin Vandana Shiva und der deutschen Soziologin Maria Mies. Und dank ihres Buchs Ökofeminismus kehrt das Konzept in den 90ern nach Frankreich zurück.
Unser Planet schwitzt. Kreatur misst die Temperatur. Und es sieht nicht gut aus. Unsere Empfehlung, eine Dosis Feminismus. Das sagen auch die Experten des Weltklimarats IPCC. Um bald 10 Milliarden Menschen zu ernähren, den Klimawandel und die Zerstörung der Ökosysteme einzudämmen, muss die Macht auch den Frauen gegeben werden. Denn in den meisten Ländern sind sie für den Anbau zuständig und werden vom Klimawandel mit voller Wucht getroffen. Im Bugoma Forest in Uganda zum Beispiel brodelt es gewaltig. Hier kämpfen Frauen gegen die Bergbauindustrie und die Zuckerrohrplantagen. Denn der Wald ist ihre Lebensgrundlage. Hier finden sie Wasser, Holz, Heilkräuter und fruchtbare Böden für den Anbau. Um die Rodung zu verhindern, patrouillieren sie abwechselnd und gehen gerichtlich gegen den Staat vor, damit ihr Recht auf den von ihnen bestellten Boden anerkannt wird. Ein Vorbild haben sie sich an einem Proteststurm aus dem Norden genommen. In Marokko haben die Sulaliyat-Frauen nach 12 Jahren Kampf eine Gesetzesänderung durchgeboxt. Nun können auch sie Land erben, genau wie die Männer. Weltweit liegt der Landbesitz nur zu 20% in weiblicher Hand. Freundlichere Aussichten in Tansania, Peru und Indonesien. Dort haben Wissenschaftler gezeigt, dass Frauen einen positiven Einfluss auf die Waldpflege haben. Vorausgesetzt, man hört ihnen zu und bezieht sie in die noch stark männlich dominierten Entscheidungsgremien ein. Mehr Gleichberechtigung schützt also auch die Umwelt.
Höchste Zeit also, die Welt ins partnerschaftliche Gleichgewicht zu bringen. Nicht nur zum Wohl des Erdklimas. Wie wäre denn als Grundstein dafür die Erinnerung an den 25. September 2015? An diesem Tag wurde in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung abgestimmt und über ihre 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. 3 Punkte haben damals diese Abstimmung zu etwas ganz Besonderem gemacht. Zunächst mal der Inhalt. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde auf internationaler Ebene selbstkritisch festgehalten, dass in Sachen Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit alle Länder der Erde Entwicklungsländer sind und es für die Menschheit nur mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe eine Zukunft auf diesem Planeten gibt. Leave no one behind. Niemand soll, niemand darf zurückgelassen werden. Die 2. Besonderheit war, dass zu diesem Abkommen, an dem 3 Jahre lang weltweit intensiv gerungen worden war, ausnahmslos alle 193 UN-Mitgliedstaaten Ja sagten. Alle. Kein einziges Nein, keine einzige Enthaltung. Und der besondere 3. Punkt? Wie ein Mitglied der deutschen Delegation hinterher erzählte, gab es nach der Bekanntgabe dieses Abstimmungsergebnisses einen riesigen Jubel und Beifall. Und sind sich die VertreterInnen aller 193 Staaten weinend und lachend in die Arme gefallen. Das hatte es in der langen Geschichte der UN auch noch nicht gegeben. Natürlich ist die Agenda, also der Aktionsplan, und sind die Ziele alleine nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber sie können als Instrumente eingesetzt werden für den Wechsel unseres Weltbildes und der daran hängenden Systeme. Schließlich werden ja parallel dazu auch die gelebten Alternativmodelle immer sichtbarer und werden die Stimmen, die diesen Übergang in ein partnerschaftliches, gerechtes, gutes Leben für alle verlangen, auch immer lauter. Nicht nur von Frauen und nicht nur in Lateinamerika.
Ein Thema, was alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, früher oder später angesprochen haben, ist die Bedeutung von Gemeinschaft im Konzept Buen Vivir bzw. für die Umsetzung eines Buen Vivir in Zukunft. Und ich finde das einen wahnsinnig spannenden Punkt. Das Gefühl von Gemeinschaft ist etwas, das bei mir anklingt, solange ich mich zurückerinnern kann. Ich habe immer den Ruf danach gespürt, die Verbindung zwischen Menschen und die Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten, zu entdecken und sichtbar zu machen. Und ich habe ziemlich bald verstanden, dass das Gemeinwohl ist, wenn auch ich das noch nicht in Worte fassen konnte. Die Gemeinschaft ist das, was uns als Menschen vereint und zusammenhält, fast als gäbe es eine Art Essenz, die uns Menschen miteinander verbindet, nicht wahr?
In meinem beruflichen Umfeld habe ich immer das Glück gehabt, viele Menschen zu treffen, die das Konzept des Buen Vivir kennen und seine Prinzipien teilen und die seit langem hart daran arbeiten, dass diese Prinzipien immer mehr Einfluss gewinnen, in verschiedener Hinsicht, beim Umgang mit der Erde, mit dem Wasser, bei der Sorgfalt, mit der überhaupt die natürlichen Ressourcen behandelt werden. Die Verbesserung all dessen, was als gut und gesund zwar bekannt und festgeschrieben, aber noch lange nicht Wirklichkeit ist. Kurzum, die ihr kleines Körnchen Sand beitragen, wie meine Freundin Alba, selbst Umweltaktivistin, sagen würde, zur Weiterentwicklung der Menschen, eines befriedigenden Lebensstils und einer angemessenen Lebensqualität.
Ich persönlich finde, dass die Philosophie des Buen Vivir den alltäglichen Erfahrungen sehr nahe steht und dass es nur noch fehlt, das Buen Vivir in die Praxis umzusetzen und damit anzufangen, kollektiv in mikropolitischen Räumen zu handeln, die es uns erlauben, mit der Veränderung von Lebensstilen zu beginnen. Mich bewegen die Ziele des Buen Vivir aus einer feministischen und gemeinschaftlichen Perspektive heraus, die diese Lebensart auch als Teil politischen Kampfes versteht. Unsere Erfahrungen im Alltag sind Teil eines Systems der Unterdrückung, das uns alle beeinflusst. Ich glaube, dass die Magie der Transformation aus der Magie von Versammlungen als eine Art organisatorisches Element besteht, wie zum Beispiel in kollektiven, kämpferischen Räumen, in denen wir gemeinsam mit anderen Menschen neue Lebensformen und Alternativen ausprobieren. Es ist nicht notwendig, dafür ein System komplexer Gedankengänge zu konstruieren, sondern es entsteht aus der Magie kleiner Handlungen heraus.
Ich bin mit 19 Jahren in die Wälder Südmexikos gegangen und habe dort viele Jahre mit der indigenen Bevölkerung gelebt. Von ihnen habe ich unendlich viel gelernt. Ich war sehr, sehr glücklich dort. Das Buen Vivir bedeutete damals auch die Einheit und Verbundenheit von 34 Dörfern, die gemeinsam für ihren Grund und Boden kämpften. Wir gründeten eine Schule, um Instrumente zu lernen, die bei der Verteidigung nützlich wären, wie Gesetzeskunde und ihre Geschichte, die Geschichte Mexikos, wie man seine Gedanken und Ideen in Schriftform ausdrückt. Denn für die Verteidigung der Rechte musste ja auch vor Behörden argumentiert werden. Das Buen Vivir bedeutete also auch diese Einheit, bedeutete die gemeinsame Entscheidungsfindung, die Versammlungen, die Reisen zwischen den Dörfern, um Stimmen und Standpunkte weiterzutragen, mit den Kommentaren zurückzukehren und dann zu Entschlüssen zu kommen auf der Grundlage all der so gesammelten Meinungen. Der Zusammenhalt bedeutete auch, uns gemeinsam zu verteidigen, als die Dörfer von der Regierungsarmee angegriffen wurden. In dieser Gemeinschaft wusste ich persönlich mich immer sicher. Hier wurde mein Sohn geboren, dessen guter Charakter geprägt wurde von diesem Lebensumfeld, aber vor allem von den Menschen. Diese Verbundenheit bringt dir eine dermaßen Freude, dass du eine Gänsehaut bekommst. Eine Gänsehaut bekommst du, wenn du die Solidarität mit anderen spürst und merkst, dass du Teil so einer Gesellschaft bist. Verbunden zu sein, etwas Gemeinsames zu verteidigen, etwas miteinander zu teilen, immer zu essen zu haben. Denn du konntest zu irgendjemandem aus dieser Gemeinschaft gehen und wurdest versorgt. Mein Sohn war ein Sohn des ganzen Dorfes. Alle achteten auf ihn. Er war frei und wuchs genau so auf. Frei. Jenseits des Materiellen lebten wir in einem großen Reichtum. Und dieses umarmende Gehaltensein durch die Natur, durch die Menschen, durch die Erde, das ist ein gutes Leben.
Also Madeleine, jetzt mal ehrlich gesprochen, bin ich momentan, was das Thema Gemeinschaft in unserer Gesellschaft angeht, oft frustriert und auch ein bisschen hoffnungslos, weil ich schon Tendenzen dazu sehe, dass der Individualismus immer mehr in den Vordergrund rückt. Und auch wenn wir das hier nicht ausdiskutieren können, denn dafür bräuchten wir ein extra Audioprojekt, würde mich interessieren, wie siehst du das? Gibt es momentan in unserer Gesellschaft Leben in Gemeinschaft?
Oh, ich finde reichlich. Sieh dir nur mal die Karte von morgen und die Webseiten der Wandelbewegung an. Da findest du allein in Deutschland über 100 fest etablierte alternative Zusammenlebensgemeinschaften. Dazu mehr als 300 Organisationen, die aus gemeinschaftlichen Initiativen für ein gutes, nachhaltiges Leben entstanden sind und nun engagiert in allen Bereichen der Gesellschaft handfeste Politik von unten machen. Unter anderem zum Beispiel die bürgerschaftliche Bewegung der Gemeinwohlökonomie und das bundesweite Netzwerk für den Tag des guten Lebens. Dann sind da auch die derzeit 170 eingetragenen Bioenergiedörfer, in denen sich die Menschen für eine gemeinschaftlich getragene Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zusammenschließen. Noch ein konkretes Beispiel sind auch die Genossenschaften, die in der solidarischen Landwirtschaft arbeiten und in Land-Stadt-Kooperation Gemeinschaften zwischen ProduzentInnen und VerbraucherInnen bilden. Ebenso die rund 800 Verteilerstellen, an denen gerettete oder nicht verbrauchte Lebensmittel abgegeben und anderen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auch die rund 150 lokal-regionalen Initiativen und bundesweiten Organisationen, die sich alljährlich im Friedenspolitischen Ratschlag treffen, gehören für mich zu der starken, bereits bestehenden Bewegung von Menschen, die nachhaltig gut leben wollen, ohne der Natur und anderen Lebewesen zu schaden. Die Liste ist sehr lang, gerade weil sie ja auch Kiezinitiativen umfasst, also nachbarschaftliche Zusammenschlüsse, die manchmal auch nur auf ein bestimmtes, allgemeinnutzenstiftendes Projekt ausgerichtet sind. Deshalb als Antwort auf deine Frage ein klares Ja. Ich finde unbedingt, dass es in unserer Gesellschaft Leben in Gemeinschaft gibt, im Sinne des Buen Vivir. Und weißt du, ich bin überhaupt fest davon überzeugt, dass die Sehnsucht nach einem guten Leben für alle und das Wissen darum, was dazugehört, tief in uns Menschen verankert ist. Das mag zwar mit der zunehmenden Kapitalisierung unseres Zusammenlebens in den letzten Jahrhunderten das Etikett unrealistisch oder gar esoterisch bekommen haben oder auch als Gedöns diffamiert werden, vor allem wenn dabei das Wort Seele auftaucht oder wenn Frauen darüber reden. Aber stoppen lassen sich die Vernetzung und das gemeinschaftliche Engagement der Menschen für ein gutes Leben nicht mehr. Und die nachdrückliche Forderung nach einem grundlegenden Wandel dahin zu einem guten Leben für alle, auch auf der nationalen und der globalen Ebene, wird in Zukunft bei jeder politischen Wahl nicht mehr nur diskutiert, sondern zum Auftrag, zur Handlungsdirektive werden. Da bin ich mir absolut sicher.
Im Titel dieses Audios heißt es Buen Vivir, die Magie des Wandels. Wovon sprechen wir da eigentlich? Um welche Art der Magie geht es? Und was hat sie mit Wandel zu tun? Wir laden euch zum Schluss unserer Audioreise nun herzlich dazu ein, den Inspirationen und Erfahrungen unserer Gesprächspartnerinnen zur Magie des Wandels zu lauschen. Sie zeigen uns Ideen auf, wie wir das Buen Vivir in unseren Alltag integrieren und auf praktische Art und Weise umsetzen können. Für mich ist Feuer Magie und Wasser auch. Oft haben wir Frauen uns darum gekümmert, die Geheimnisse der Magie zu bewahren. Zum Beispiel der Magie, die sich mit Heilpflanzen machen lässt. Und deswegen ist das ein sehr wichtiges Konzept für mich, das in meinem Alltag viel Sinn macht. Denn ich glaube, dass es Teil von dem ist, was wir brauchen, damit die Dinge sich verändern und das Leben sich in eine andere Richtung bewegt, außerhalb der Vorstellungen und dessen, was bis heute existiert und in außerordentlicher Art und Weise. Für mich passiert Magie, wenn ich einen Samen einpflanze und dann die ersten Blätter der Pflanze wachsen sehe. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns hin zu anderen Denkweisen bewegen, inspiriert von den Weltanschauungen, die in unseren Gebieten vor langer Zeit existierten. Und dass wir altes Wissen wertschätzen, durch das man den Himmel deuten, mit Wasser und Wind kommunizieren und die Ankunft eines Vogels als etwas Magisches verstehen konnte. Und ich denke, dass wir gleichzeitig das kapitalistische System und die endlose Anhäufung beenden müssen, denn diese führen uns direkt in die Zerstörung. Ich denke, dass wir uns momentan in einer Phase der Resignation von zeitgenössischen Konzepten und Praktiken befinden. Zum Beispiel davon, was wir als Entwicklung verstanden haben. Es ist notwendig, Fürsorge in den Mittelpunkt zu stellen und den Körper in seiner Verbindung zur Erde zu betrachten. Der Zusammenhalt der pluralistischen Gesellschaft ist notwendig und die Magie entsteht aus diesen Gesten der Transformation, richtig? Es geht darum, wie wir es schaffen, uns hin zu neuen Räumen zu bewegen, die wir durch das Konzept des Buen Vivir erschaffen werden.
Pienso que la concepción del buen vivir es sencilla y natural.
Ich denke, dass das Konzept des Buen Vivir einfach ist und natürlich. Es ist etwas, das dem Leben selbstverständlich innewohnt, nicht allein zwischen den Menschen, sondern auch bei den Pflanzen und den Tieren, im ganzen Universum, in dem wir leben. Es ist eine Philosophie, ein Konzept, das, weil es von unseren Vorfahren herrührt, in sich die Natürlichkeit des Lebens trägt. Insofern ist es sehr einfach anzuwenden und weiterzuentwickeln. Was könnte seine Umsetzung in diesen Zeiten erschweren? Oder was könnte neuartig sein? Naja, ganz offensichtlich die Zeit, in der wir leben. Den Menschen ist der Umgang mit der Natur als Ökosystem aus dem Ruder geraten. Und dadurch, dass wir uns darüber erhoben haben, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem das ursprüngliche Buen Vivir nur noch wenig respektiert wird oder kaum noch bekannt ist. Deshalb sieht es so aus, als könnte es nur sehr schwer möglich sein, uns von all dem zu befreien, das schiefgelaufen ist. Welche Schritte sind nötig, um das Buen Vivir zu erreichen? Zuerst einmal müssen wir darüber informieren, was dieses Konzept genau ist, ein Weg, die Lebensqualität zu verbessern, welche seine Ziele sind und wie sich diese Ziele gegenseitig unterstützen. Unser Leben wird dann Schritt für Schritt besser werden, unsere Art zu handeln, unser Blick auf das, was uns umgibt, zu geben und zu empfangen. So wird der ersehnte Wandel erzeugt. Für uns, für alle, die an unserer Seite sind, für die, die nur von uns lernen können und auch für die, die vielleicht noch auf Irrwegen unterwegs sind.
Siempre
Wir hören immer wieder, dass das Leben ein Wunder ist. Und das stimmt, es ist ein Wunder, es ist Magie. Es ist eine Gleichzeitigkeit von Möglichkeiten, die dafür gesorgt haben, dass wir hier sind, in einem Körper, der bereit ist, sich zu entwickeln, mit einer unglaublichen Fähigkeit, sich selbst zu heilen, mit Körperfunktionen, die, wenn wir sie erkunden, uns beeindrucken und erstaunen. Ähnlich wie wenn wir die Natur untersuchen, die Anordnung der Planeten, Satelliten, die Sterne, und dann sehen wir, dass alles perfekt angeordnet ist dafür, dass Leben stattfinden kann. Meiner Erfahrung nach würde ich Magie und Transformation tatsächlich mit dem Buen Vivir in Verbindung sehen. Magie ist für mich etwas Reales in meinem Alltag. Oft verstehe ich nicht, warum die Rationalität dieser Welt möchte, dass wir denken, Magie sei etwas Esoterisches oder Abstraktes, obwohl sie etwas sein kann, das rundum praktisch ist. Wenn du offen dafür bist, Magie wahrzunehmen, dann ist es sehr einfach, sie zu finden. Es ist nämlich so, dass wir in diese Magie der Transformation glauben müssen, nicht auf eine infantilisierte Art. Es scheint immer so, dass wenn du an Magie glaubst, du sofort weniger intelligent bist oder du wirst sofort abgestempelt, stimmt's? Als wärst du unwissend oder so. Naja, jedenfalls müssen wir auf eine erwachsene Art an Magie glauben und das Kindsein aber auch zurückerobern. Denn im Kindlichen besteht Würde und Wissen. Im Kindlichen besteht die natürliche Verbindung, die wir zur Welt und zum Leben haben. Wir Menschen haben Stück für Stück vergessen, dass wir sie in uns tragen und sie da ist. Aber es ist nie zu spät, sie zu entdecken.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Monetarisierung der Angelegenheiten und der Erwerb von Dingen mit Geld Wirklichkeit sind. Das Thema ist, dass wir im Laufe der Zeit die Vision des Buen Vivir zerstört haben, dessen Basis die Gemeinschaft, die Kreativität, das Aufbauen ist und wo Unternehmungen möglich sind, die auf der Basis lokaler Ressourcen Einkommen erzeugen. Das habe ich im Laufe meines Lebens lernen können und in der Bewegung der Economia Azul, der Blue Economy, die ich nach 40 Jahren Leben und Arbeit in dörflichen Gemeinschaften kennengelernt habe und die mich sehr tief berührt hat. Denn das ist ein Konzept, das auf dem Verständnis der Ökosysteme beruht, das von den Ökosystemen lernt, das in Harmonie mit den Ökosystemen lebt, das Unternehmungen auf dieser Basis entwickelt, indem es von der Natur lernt und das natürlich Einkommen erzielt und Unternehmungen vervielfacht, bei denen die Abfälle der einen der Input für andere sind. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Buen Vivir. Es gibt den Begriff der Armut nicht. Es gibt keinen Grund, dass sie existieren muss. Im Buen Vivir sprichst du nicht von Armut. Du sprichst von Reichtum. Du lebst im Reichtum. Natürlich nicht in dem Sinne, dass dir die Natur alles in den Schoß legt. Du musst dich anstrengen. Du musst wissen, dass wenn du ein bisschen gräbst, du Yucca-Wurzeln oder Süßkartoffeln findest, zum Beispiel. Und schon hast du zu essen. Du musst die Pflanzen kennen und wissen, wie du sie behandeln musst, damit du sie auch immer wieder abernten kannst. Und du musst ein Auge dafür haben, wenn sie krank werden und wissen, wie du ihnen helfen kannst, wieder gesund zu werden. Puedes ayudar para que esa enfermedad se detenga.
Por eso creo que tenemos que tomar la responsabilidad.
Deshalb denke ich, dass jede und jeder Einzelne von uns Verantwortung dafür übernehmen muss, Gemeinschaften zu erschaffen, die diese Gesellschaft transformieren können. Es ist nicht schlimm, wenn dir nicht alles von dem zusagt, was das Buen Vivir beinhaltet. Das ist ja auch reichlich. Auch die Erschaffung einer utopischen Gesellschaft muss dir nicht komplett zusagen. Vielleicht liegen deine Interessen im ökologischen Bereich oder dich beschäftigt die Überwindung von Ungleichheiten oder verantwortungsbewusster, entschleunigter Konsum. Oder deine Priorität ist der Feminismus oder freie Erziehung. Oder eine praktische, unbewusste Form von Spiritualität. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns aus unserer Individualität schaffen, herauszubewegen, dass wir teilnehmen, Projekte erschaffen, in denen wir Seite an Seite mit anderen Menschen daran arbeiten, uns zu einigen. Das ist zwar kompliziert, aber notwendig. Es ist wichtig, dass wir anfangen, eine Kultur der Entwicklung eines Gemeinwohls zu erschaffen. Aber eine Kultur auf praktischer Basis, im alltäglichen Leben. Und naja, ich vermute, dass all diese Partizipation bewirken würde, dass sich die Politik auf allen Ebenen bewegt, um einen wirklichen Wandel zu gestalten und den Vorschlag Realität werden zu lassen.
Es war in unserer Familie wie ein kleines Zeremoniell, bei Wind und Wetter jedes Wochenende in den Wald zu gehen, in jenen Wald voller Pinien und anderer Bäume. Da lernten wir mit allen Sinnen die Kräfte der Natur kennen, die Blitze, den Regen, die Stürme und der Kraft, die in ihnen steckt, aber auch den Frieden, den Klang der Vögel und der anderen Geräusche im Wald. Wir entdeckten die Welt der Insekten, überhaupt all der Tiere, die dort lebten, und die Welt der Pflanzen, der Pilze zum Beispiel. Auch wie oft bin ich auch später aufs Land gefahren, um mir die Pilze anzusehen. Die großen roten Fliegenpilze, wie aus dem Märchen von Schneewittchen. Vielleicht ist das auch Magie, wenn du jemandem all diese Welten zeigst. Sieh mal diese Pflanze hier, das ist ein Teekraut, und schau mal dort die Früchte. Und da diese Blume.
La magia es la transformación que se logra cuando uno proyecta desde la espiritualidad.
Die Magie wird erreicht, wenn wir aus der Spiritualität heraus denken und planen. Und wenn sich diese mental-spirituelle Aktion der Seele, verbunden mit unserer alltäglichen Arbeit, in die Wirklichkeit verwandelt, die wir uns wünschen. So ist die Magie des Wandels nichts weiter als das Ergebnis eines Lebens, das wir erreichen, beinahe ohne uns dessen bewusst zu sein, wenn wir in Harmonie leben und arbeiten, andere unterstützend. Wenn wir die Prinzipien des Buen Vivir beachten, dann leben und arbeiten wir angemessen und glücklich zusammen, um die Magie zu erreichen, die dem Leben überhaupt innewohnt. Dieses verantwortungsbewusste Handeln ist es, das uns als Konsequenz, beinahe unbemerkt, den erhofften Wandel, die Transformation bringt.
Ich glaube daran, dass es Magie schon immer gab. Im Falle einiger lateinamerikanischer Kulturen waren Heiler und Heilerinnen, Hexen und Machis immer präsent. Denn sie haben alternative Kenntnisse gegenüber der westlichen Medizin und der traditionellen Wissenschaft. Ich glaube, dass oft wir Frauen auf ganz entscheidende Weise Rollen zugeschrieben bekommen haben, die mit dieser Form von Magie und Natur zu tun haben, betrachtet aus der Sicht von männlicher Dominanz und der Überordnung von Rationalem über die Magie. Aber ich glaube auch, dass wenn wir gerade jetzt bereit sind, die Vorstellung von der Zweiteilung der Geschlechter hinter uns zu lassen, wir die Magie der großen Transformation herstellen können, um unser Leben zu ändern, um das Leben überhaupt zu erhalten, ausgehend von der Mikroebene unseres individuellen Lebens hin zu einer großen gemeinsamen Veränderung.
Wir sind nun fast am Schluss unserer Sendung angelangt und möchten euch noch einmal daran erinnern, dass ihr alle Begleitinformationen zu dieser Sendung hier in den Shownotes und auf der Webseite des Vereins En Buenas Manos findet. Sucht dazu im Netz einfach nach El Pan Alegre, das fröhliche Brot. Und wir möchten uns von ganzem Herzen bedanken bei dem Verein En Buenas Manos in Berlin für die finanzielle Unterstützung, bei seinen Kooperationspartnerinnen Sandra Rodriguez Rivalta in Kuba sowie Nuria Costa Leonardo in Mexiko für ihre Zeit als Interviewgäste und eben dafür auch bei Valeria León Delgado in Chile und Esther González Cid in Spanien. Ein dickes Dankeschön außerdem an die MacherInnen all der freien Computerprogramme, Messenger- und Datentransferplattformen, die diese Sendung technisch erst ermöglicht haben. Und das waren hier insbesondere Audacity, StudioLink, LibreOffice und die kostenlosen GEMA-freien Soundangebote von BandLab Sounds, MusicFox und Freesound. Vielen, vielen Dank auch allen unseren Freundinnen und Freunden, die uns im Laufe der Entstehungsgeschichte dieser Sendung immer wieder wertvolles Feedback gegeben haben. Nuria, Sandra, Valeria, Esther, Miriam und ich hoffen sehr, dass wir euch Lust auf mehr nachhaltig gutes Leben gemacht haben. Als Abschiedsgruß haben wir für euch ein Gedicht ausgewählt, und zwar von Celerina Patricia Sánchez Santiago, einer Sprachwissenschaftlerin und Poetin aus dem indigenen Volk der MixtekInnen. Sein Titel: Es kommen andere Zeiten. Vienen otros tiempos.
Es kommen andere Zeiten.
Nuevos pensamientos surgen.
Neue Gedanken entstehen.
Identidades encrucijadas.
Identitäten am Scheideweg.
Bosquejos de páramo.
Entwürfe für eine Ödnis.
Lugar fértil de vida.
Fruchtbarer Ort des Lebens.
Sembradíos de encuentros.
Aussaat von Begegnungen. Und so wird es wieder der Anfang sein.
Y así volverá a ser el principio.